Wenn der Typ die richtige Karre unterm Arsch hat, dann kann der Weltmeister werden.
Alter, ich hab Timo Glock und Adrian Sutil verwechselt. Eieiei.
Da kommt der George da reingerasselt.
Toll, Benvenuto, al ragazzo di Monza. Was hat der dazu so?
Meiner Meinung nach gar nichts. Da kommt viel lustiges Zeug bei raus.
Moin und herzlich willkommen bei Formula Nerd, dem Formel 1 Fan Podcast auf meinsportpodcast.de mit Marc und Manu. Spa-Francorchamps 2025. Wir sind zurück mit einer neuen Folge. Und ja, wir hatten wieder mal ein Sprintwochenende, an dem, ja, ich sag mal, auf der Strecke nicht ganz so viel passiert ist, wie man das hätte erwarten können. Aber ja, wir sind zwar nicht die FIA, aber ihr müsst noch ein bisschen auf die sportliche Analyse warten, denn wir haben natürlich noch eine kleine News vorab, die in der Zwischenzeit passiert ist, wo wir natürlich ganz kurz nochmal drüber sprechen müssen, nämlich die Causa Christian Horner. Marc, da gibt's natürlich Neuigkeiten.
Ja, der ist jetzt nicht mehr Teamchef bei Red Bull. Zum ersten Mal in der Teamhistorie, dass er das nicht ist quasi. Der hatte die ja von 2005 an, ne?
Ja, meine, schon krass, ja.
Ja, das ist also schon krass. Es gab nur ihn als Teamchef bei Red Bull Racing in der Formel 1 und ja, das war das erste Rennwochenende jetzt ohne ihn. Er wurde offiziell freigestellt, also er macht jetzt ein bisschen bezahlten Urlaub quasi, aber auch erzwungenen Urlaub. Ja, und ich weiß nicht, also wir hatten ja schon mal so ein bisschen drüber diskutiert, ne? Und letztes Jahr war ja diese ganze Sache, wo ihm da diese Belästigungsvorwürfe auch ja an Red Bull rangetragen wurden, beziehungsweise geleakt wurden, war das ja. Und ja, da das hat anscheinend noch nicht gereicht, um ihn dann irgendwie freizustellen oder ja, quasi zu feuern, könnte man sagen. Also ich fand den Zeitpunkt ein bisschen überraschend, muss ich sagen, dass es jetzt so passiert, mitten in der Saison. Man hat jetzt auch irgendwie nicht, ich weiß nicht, hatte jetzt vorher nicht so krass Gerüchte, dass es an dem Wochenende passieren soll. Es gab immer mal.
Ja, das stimmt, ne? Ja. Das kam so ein bisschen überraschend. Gut, man schiebt jetzt natürlich auch so ein bisschen, ich sag mal, die sportliche Talfahrt vor als Grund, ne? Aber ja, jemand, der dann schon 20 Jahre wirklich auf der Position ist, wirklich auch viele Hochs miterlebt hat. Ich denke mal, aufgrund auch der ganzen Machtkämpfe bei Red Bull, gerade die letzten, ja, ein, zwei Jahre schon, kann man sagen, dann auch Personalabgänge wie Jonathan Wheatley, der jetzt bei Sauber ist, oder Adrian Newey, der eben jetzt bei Aston Martin das mögliche zukünftige Weltmeisterauto entwickelt.
Ja. Ne?
Ja, hat sich bei Red Bull so ein kleiner Abnutzungskampf ergeben und ich glaube einfach, das ist jetzt so ein bisschen die Konsequenz, dass man, ja, ich will nicht sagen, auch eine Art Bauernopfer vielleicht gesucht hat, ne, aber ja, man hat jetzt die Konsequenzen gezogen, warum dann auch immer, mehrere Gründe wird es da wohl gegeben haben, so hat man das ja auch in der, ich sag mal, offiziellen Stellungnahme, ja, mitgeteilt, so ein richtig exklusiver Grund gab es jetzt da nicht, aber ich sag mal, ja, mal gucken, was er jetzt noch für, ja, unterstützende Aufgaben bei Red Bull machen soll oder wie das dann das Ganze dann endet. Denn es wird wohl ein teurer Abgang, ne? Wie du herausgefunden hast.
Genau, also sein ursprünglicher Vertrag, das ist ja alles nicht so ganz offen gelegt, aber habe ich jetzt in mehreren Artikeln gelesen, dass der wohl bis 2030 noch inklusive gegalten hat. Und ja, da wurde jetzt auch berichtet, dass das wohl, also es stehen da verschiedene Zahlen im Raum, habe ich eben ein bisschen gelesen, aber es wird wohl so um die 80 Millionen würde es kosten, ihn da rauszukaufen. Ist jetzt auch die Frage, wie man da vorgeht. Das wird er wahrscheinlich dann mit Red Bull aushandeln müssen. Red Bull will wahrscheinlich jetzt natürlich erstmal vermeiden, dass er ganz schnell zu einem neuen Team wechselt, weil er ja viel Wissen mitnimmt. Geht ja auch gar nicht anders. Also da kann man ja dann auch unterschreiben, was man will. Dieses Wissen hatte er und mehr oder weniger wird er es in einem neuen Job dann einsetzen, auch wenn er irgendwie unterschreibt, dass er da nichts rausgeben darf oder so. Das wird man ja nie dann kontrollieren können. Ist irgendwie schwierig. Also ist auch ein bisschen undurchsichtig, was da jetzt passiert. Gut, jetzt macht er erstmal, wie gesagt, bezahlten Urlaub. Ich denke mal, er wird sich da irgendwo im Hintergrund dann mit Red Bull jetzt einigen müssen. Genau, es ist, ja, also Red Bull, wie du auch schon gesagt hast, so ein bisschen auf in einer Abwärtsspirale gerade, ne? Wichtiges Personal verloren. Die wichtigste Personalie, die sie verlieren könnten, schwebt ja auch noch so ein bisschen im Raum, ne? Mit Max Verstappen. Ob der nicht vielleicht dann doch wechselt, da gibt's ja die Gerüchte zu Mercedes vielleicht. Ne, schien sich
ja, tatsächlich habe ich da heute Berichte gelesen, auch offizielle Aussagen von Dr. Helmut Marko, dass er bestätigt hat, dass 2026 Max Verstappen bei Red Bull fahren wird.
Ah, okay.
Und relativ frisch und wohl auch sehr offiziell. Also von daher, zumindest für das Jahr 2026, soll Max Verstappen dann sicher im Red Bull sitzen. Bin ich mal gespannt. Dann gehen die Diskussionen dann eben in der nächsten Saison weiter über die Zukunft von Max Verstappen. Also ja. Also ich glaube, das Thema wird uns trotzdem nicht verlassen. Aber ja, zumindest ist da vielleicht erstmal jetzt für ein Jahr, wie es scheint, Ruhe.
Ja, immerhin, ne? Haben sie das Wichtigste schon mal im Boot gehalten, sage ich mal. Aber ja, der sportlich geht's aktuell bergab. Und ich hatte eine interessante Sache, die F1-TV-Kommentatoren gesagt hatten. Wir wissen ja alle so, dass bei Red Bull gerade Max Verstappen punktet und der zweite Fahrer nicht viel. Aber ich hatte gar nicht so drüber nachgedacht. Die haben gesagt, wenn einfach jetzt Max Verstappen gehen würde und die würden sich einen anderen Fahrer holen und der wäre ungefähr so gut wie Yuki Tsunoda oder halt Liam Lawson diese Saison war, dann wäre Red Bull letzter.
Ja.
Das musst du dir mal überlegen. Und es ist ja jetzt nicht so, dass Yuki Tsunoda der schlechteste Fahrer im Feld ist oder so. Und wenn jetzt Max Verstappen geht und die großen Fahrer haben nun mal alle Verträge und wollen jetzt vielleicht auch nicht unbedingt zu Red Bull wechseln, dann hast du vielleicht einen Fahrrad auch vom Kaliber Yuki Tsunoda in dem Auto sitzen und dann bist du plötzlich letzter. Das musst du dir mal überlegen.
Das ist schon heftig, ja.
Ja, das ist schon krass. Aber gut, ja. Laurent Mekies hat das Ganze jetzt übernommen, das können wir vielleicht noch sagen, ne? Also der kam von V-Carb.
Ja, von den quasi Racing Bulls aufgestiegen innerhalb des Red Bull Universums, ja.
Mhm, genau, also für Yuki ist das, glaube ich, eine ganz coole Sache, weil der hat ja jetzt mit dem schon, jetzt muss ich überlegen, ich weiß gar nicht, Laurent Mekies war jetzt nicht die ganze Zeit der Teamchef, aber ich glaube 2 Jahre jetzt bei V-Carb, kann das sein?
Ja.
Ja, also Yuki Tsunoda hat mit dem schon länger zusammengearbeitet, hat auch gemeint, dass es ihn freut, dass er immer eine gute Beziehung zu Laurent Mekies hatte und so. Vielleicht gibt das Yuki ja jetzt mal so einen kleinen Push nochmal. Ein bisschen hat man es dieses Wochenende vielleicht schon gesehen. Ich glaube, Laurent Mekies da jetzt zu befördern, war die richtige Entscheidung, weil dann hat man jemanden, der da mit Erfahrung ist und hat es ja bei den V-Carbs auch schon bewiesen, bei denen läuft es eigentlich ganz gut. Und so als Domino-Effekt haben V-Carbs dann Alan Permain als Teamchef jetzt eingestellt. Und
Der war doch bei Alpine.
Genau, der war bei Alpine, wenn ich richtig liege. Und ja. Der ist jetzt bei den V-Carbs, also die haben sich da auch jemanden geholt, der schon ein bisschen Vorerfahrung hat. So viel zum Team oder Team-Principal-Karussell, sage ich mal.
Ja, es wird nicht langweilig, weder auf dem Fahrermarkt noch auf dem personellen Markt bei den Teams selbst. Und ja, ich würde sagen, Causa Horner erstmal abgeschlossen als Thema. Na, deswegen, wir haben ja auch immer an Spekulationen auch nicht so viel beteiligt, weil man das ja auch alles sehr vorsichtig betrachten musste und alles sehr vage gehalten. Und ja, in dem Sinne gehen wir jetzt wirklich zum Thema Belgien 2025 und ja, wir sind immer noch wie die FIA, denn wir können immer noch nicht über die sportlichen Ereignisse reden, denn wir müssen natürlich eine Diskussion voranschieben und zwar, ihr habt es ja auch alle mitbekommen, die das Rennen verfolgt haben. Es hat ein bisschen gedauert, bis das Rennen eben startet, aufgrund von, ja, was soll ich sagen, also Regenfällen kann ich jetzt nicht mehr unbedingt sagen, aufgrund von nasser Strecke, die wirklich auch gut abgetrocknet ist. Und zunächst einmal muss man natürlich dazu sagen, es ist ja nicht nur der Punkt, dass die Strecke einfach nur gefährlich ist, sondern eher das Problem mit dem Sichtfeld für die Fahrer. Ne? Und ja, wie siehst du das Ganze? War diese ganze Verzögerung gerechtfertigt? Ich glaube, aus Fansicht oder aus analytischer Sicht kann man da ja auch zweier Meinung sein.
Ja, also es ist natürlich so eine Sache. Also ich habe mir gedacht, so man hätte früher schon wieder fahren können. Die Verzögerung hätte nicht so lang sein müssen. Am Ende müssen das die Fahrer und die FIA beurteilen. Aber was man so am Teamradio gehört hat, waren die Fahrer ja auch eher dafür, schon früher zu fahren wieder. Es kam mir ein bisschen übervorsichtig vor, muss ich tatsächlich sagen. Ich kann verstehen, warum man das macht, weil man gerade in Spa-Francorchamps, wenn man sich jetzt mal anschaut, was da die letzten Jahre passiert ist, wenn ich daran denke, dass Antoine Hubert 2019 auf dem Kurs gestorben ist und Formel Renault ist auch, glaube ich, ein Fahrer verstorben erst vor zwei Jahren.
Ja, 2023.
Ja. Genau, ja. Deswegen ist gerade in Spa, ist man da, glaube ich, vorsichtiger einfach deshalb. Aber ich glaube, es war vielleicht ein bisschen zu übervorsichtig, weil die Strecke war dann ja, also da war dann ja gar nichts mehr an Großspray und man konnte direkt mit Intermediates fahren und nach dem ersten Stint war es dann auch schon trocken genug für Trockenreifen. Also, ja, weiß ich nicht. Also die Verzögerung an sich ja, aber vielleicht nicht ganz so lange.
Ja, ich glaube auch wirklich, dass die Historie der Strecke einfach dafür gesorgt hat, dass man übervorsichtig war und auch Fahrer wie beispielsweise auch ein Max Verstappen oder auch ein Helmut Marko von Red Bull, die haben ja auch gesagt, dass man noch ein paar Runden hätte hinter dem Safety Car drehen können und dann wäre die Strecke ja auch trocken gewesen. Also man hat ja auch, oder zumindest wäre weniger Gischt da gewesen, sodass das Sichtfeld durchaus verbessert ist. Und ich sag mal so, wenn die das schon sagen und dir das auch Fahrer sagen, kann man durchaus auch auf das Feedback hören, ne, und dann eben die Lösung mit dem Safety Car anstreben, weil, also zu dem Zeitpunkt, wo man dann wieder gestartet ist, hat man ja auch gesehen, da waren ja teilweise auch nur noch Pfützen, es gab auch schon viele trockene Stellen, es war schon wirklich sehr, sehr extrem, wie lange man da gewartet hat und auch alle so ein bisschen im drüben gelassen, weil man keine eindeutige Ansage gemacht hat, sondern ist erst sehr spät entschieden hat. Ich glaube um 16 Uhr oder 16.10 Uhr ging es dann wirklich los. Und ja, meiner Meinung nach hätte es einfach diese Unwissenheit oder diese Verzögerung nicht geben müssen. Man hätte eine andere Lösung finden können, indem man auf das Feedback gehört hat. Ne? Also von daher, ja, aus Fansicht fand ich es völligen Schwachsinn. Jetzt so aus Sicht vom Podcast her sehe ich natürlich auch den Punkt der Sicherheit, gerade mit der Historie von Spa, und kann es zum Teil nachvollziehen, die Lösung nicht.
Ja, genau. Ich glaube, da bin ich komplett bei dir. Also, ja, es ist halt irgendwie, ich glaube, langfristig muss man irgendwie schauen, ob man eine bessere Lösung für halt Regenrennen findet, sage ich jetzt mal. Weil, ja, irgendwie muss man halt eine Lösung finden, dass halt nicht so viel Wasser aufgewirbelt wird und dass man trotzdem fahren kann. Es gibt ja dann immer so dieses, andere Rennserien fahren auch beim Regen und so. Ja, aber andere Rennserien sind nicht so schnell wie die Formel 1 und da ist das halt auch weniger gefährlich und da wird auch weniger Wasser aufgewirbelt, weil die Autos auch an sich weniger Grip haben und so. Ja. Das ist dann auch immer schwieriger vergleichbar. Die Formel 1 braucht irgendeine Lösung für sich, die halt einfach funktioniert, weil ja, ich glaube jetzt nicht, dass Extremwetterphänomene in den nächsten Jahren weniger werden, gerade wenn wir weiterhin auch um die Zeit in Europa fahren. Ich meine, Spa, Silverstone, das sind so Strecken, da kann es jeden Tag im Jahr plötzlich anfangen zu regnen.
Ich glaube auch für Ungarn, das kommende Wochenende ist auch schon wieder Regen angesagt. Ja. Ne? Also da geht's dann auch wieder ab.
Ja, deswegen, also man muss da langfristig mal an irgendeiner Lösung arbeiten, ob das jetzt irgendwie diese Radkappen sind, die dann das Wasser so abfangen, dass das nicht so nach oben gewirbelt wird oder keine Ahnung. Ich meine, es gibt, die Formel 1 hat so viel mit neuen Technologien am Hut und mit Prototypen und so, die sollen sich was einfallen lassen. Ich bin da auch überfragt, aber das ist so ein Multimilliarden-Dollar-Geschäft, so die müssen da langfristig eine Lösung finden, dass man auch bei stärkerem Regen vernünftig fahren kann.
Und dass die Regenreifen ja auch mal wieder einen Sinn haben.
Genau, ne? Die werden ja aktuell, also entweder man darf nicht fahren oder es ist so trocken, in Anführungszeichen, dass man auf den Intermediates fährt. Ne? Das ist ja auch verrückt.
Ja, deswegen irgendwie sind die Reifen total unnötig aktuell.
Ja, deswegen. Ah ja, gut. Ja. Da muss die FIA und die Formel 1 als Organisation müssen da irgendwie eine Lösung finden. Das liegt ja nicht an uns. Aber ja, eine leichte Lösung gibt's leider nicht, muss man da auch ganz klar sagen.
Und weil wir auch das Thema Belgien als Strecke hatten und die ganze Historie, da gibt's ja auch noch zu beachten, dass dann eben ab 2028 die Rotation herrscht, dass man nur noch jedes zweite Jahr in Spa fährt, ne? Und da bin ich dann gespannt, ob man dann eben das Glück hat, man hat vielleicht mal ein trockenes Rennen in Spa oder man hat ein Rennen mit Mischbedingungen, die nicht so heftig sind, oder man hat den Worst Case alle zwei Jahre quasi ein Rennen hinter dem Safety Car oder wie vor, glaube ich, 3 Jahren, wo es war, wo man 3 Runden gedreht hat und ist wieder in die Box.
Ja, das ist naja.
Aber ist ein bisschen schade auch, dass Spa dann nur noch alle 2 Jahre ist, weil es für mich mit die Strecke ist, die zur Formel 1 gehört. Ne?
Ja.
Aber gut, die Entscheidung hat man ja schon getroffen Anfang des Jahres. Und von daher hoffe ich natürlich, dass trotzdem die Rennen in Zukunft in Spa wieder deutlich interessanter sind. Denn das ist ja auch so eine Sache. Reden wir jetzt, denke ich, auch drüber. Denn jetzt gehen wir in die sportliche Analyse rein.
Juh.
Und ja, wie immer, anhand der Rennergebnisse zwischendrin wird natürlich auch nochmal der Sprint behandelt, sofern es da diverse Highlights gab. Und ja, wir gehen jetzt ins Rennen rein und ja, es ist so ein bisschen das alte Verstappen-Red Bull-Thema, denn wieder mal ein Doppelsieg McLaren.
Ja, stimmt. Nur hat man immerhin ja noch dieses Ding, dass die Teammates so ein bisschen um den Sieg kämpfen immer. Mal mehr, mal weniger. Aber sehr, sehr starkes Wochenende von Oscar Piastri als erstes. Ne? Also hat sich im Sprint noch auf der Pole qualifiziert, musste sich da dann knapp Max Verstappen geschlagen geben. Da würde ich sagen, kommen wir, wenn wir über Max reden, zu. Aber Rennen, beziehungsweise Qualifying vor dem Rennen natürlich nicht ganz optimal, weil Lando ja da sich die Pole erkämpft hatte. Aber am Rennen, Oscar Piastri, alles richtig gemacht, das Überholmanöver früh gesetzt, damit dann auch die Strategie quasi auf seiner Seite gehabt, weil nicht beide gleichzeitig reinkommen konnten. So konnte er eine Runde früher, was natürlich mehrere Sekunden direkt gebracht hat, weil er dann früher auf die trockenen Reifen konnte. Lando musste dann ja die Chance nutzen, irgendwie auf hart was zu probieren. Und Oscar Piastri hat es nicht unter Druck setzen lassen, hat auch keine größeren Fehler gemacht, im Gegensatz zu Lando, der sich immer mal wieder verbremst hatte. Und fährt einen, ja, easy, würde ich fast sagen, einen easy win ein.
Ja.
Absolut zu Recht. Krasses Wochenende. 2. im Sprint, 1. im Rennen. Wäre in Führung ausgebaut und absolut mit Recht.
Ja, absolut, sehe ich genauso. Und ja, Lando ist halt noch interessant. Du hast ja gesagt, er hatte dann die schlechtere Strategie. Sein Boxenstopp war ja auch nicht ganz optimal. Dadurch auch noch ein paar Sekunden verloren. Und den Call mit Harz fand ich durchaus klug, kann man mal probieren, ne, dass er am Ende mehr Luft hat. Und ich finde, zwischendurch hat er sich ja auch gut rangekämpft.
Ne? Genau,
natürlich musste er auch mehr Risiko gehen. Dadurch entstehen dann auch mal kleinere Fehler. Das finde ich gar nicht so schlimm. Und deswegen fand ich auch, dass Lando ein gutes Rennen gemacht hat. Aber ja, nicht profitiert von der Strategie, vom Stop. Ich glaube, wäre beides auf seiner Seite gewesen, wäre es nochmal ein enger Tanz geworden am Ende. Muss natürlich auch sagen, Piastri vielleicht auch noch ein bisschen gemanagt am Ende, deswegen Norris dran kam, ne? Und von daher eigentlich von beiden Fahrern eine starke Leistung. Und das wird ein super spannender Kampf bis zum Ende der Saison, denke ich, um die Fahrer-WM.
Ja,
und aktuell wird es mir auch sehr schwer fallen zu sagen, wer da am Ende die Nase vorn hat.
Ja, also das ist echt so, ist schwierig zu sagen. Ist so ein bisschen wie Hamilton-Rosberg fühlt sich's an, finde ich. So im gleichen Team und so ein bisschen dann, wem welche Strecke besser liegt. Ungarn, die nächste Strecke ist ja so, da ist Lando ja sehr erfolgreich gewesen. Belgien hat Oscar Piastri gesagt, ist seine Lieblingsstrecke und da ist er sehr gut. Hat sich ja dann auch am Wochenende gezeigt. Also nächstes Wochenende würde ich wieder eher auf Lando setzen tatsächlich. Da hat er auch letztes Jahr ja gezeigt, dass er da eigentlich deutlich mehr Pace hatte als Oscar. Ja, wird spannend, glaube ich, zwischen den beiden. Mhm. Weil das wird der WM-Kampf sein, den wir am Ende haben werden. Das sollte jetzt jedem, glaube ich, klar sein. 16 Punkte sind es aktuell, die beiden trennt. Das ist, keine Ahnung, ein Ausfall, der andere gewinnt. Schon wechselt die Führung. Mhm. Deswegen, das wird spannend, wird spannend.
Gehen wir jetzt zum übrigbleibenden Pole-Setter, nämlich Charles Leclerc und Ferrari.
Du meinst mit Podium. Nicht Pole-Setter.
Auf der Pole war er nicht.
Ja.
Ja, und Dritte auf dem Podium, Charles Leclerc, starke Leistung. Gucke ich mal gerade im Sprint, Vierter geworden, auch ordentlich Punkte geholt. Und was das Rennen betrifft, oder was seinen Teamkollegen besser betrifft, im Rennen noch Driver of the Day geworden mit Platz 7. Ja. Geschuldet einer guten Aufholjagd, das muss man wirklich sagen, bei Lewis Hamilton. Ja, im Sprint keine Punkte geholt mit Platz 15. Ja, also Hamilton ist für mich so ein Thema, eigentlich von den reinen Positionen enttäuschend. Trotzdem hatte man Sonntag so das Gefühl, aufgrund der Aufholjagd hat er doch so ein bisschen gezeigt, was er drauf hat, ne? Wo das Ergebnis eigentlich so nicht zufriedenstellend sein kann.
Ja, das stimmt schon. Aber ja, im Prinzip, Hamilton hatte einen positiven Tag am Wochenende und das war glücklicherweise der Sonntag. Vorher sah es echt mies aus für ihn. Er hat zweimal in den Qualifyings, ist er direkt in Q1 ausgeschieden. Mhm. Also
war das nicht auch einmal Track Limits bei Eau Rouge?
Genau, einmal Track Limits bei Eau Rouge Radion. Und ja gut, aber ich meine, am Ende klar ist der Zeitgewinn dadurch minimal gewesen, aber seine erste Runde war nicht gut genug, um weiterzukommen. Ja, in der zweiten musste er deshalb viel Risiko gehen, kriegt dann die Track Limits. Und für Track Limits ist sowieso der Fahrer immer selbstverantwortlich. Also war schon einfach keine gute Leistung in den beiden Qualifyings von ihm. Im Sprint konnte er nicht so Plätze gut machen. Aber im Rennen kann ich eigentlich nur Positives sagen. Er hat auf den Intermediates schöne Überholmanöver gezeigt, in einer Runde, glaube ich, sogar drei Autos, hat dann als erster den Call gemacht, auf die Trockenreifen zu gehen, hat da quasi, ich weiß jetzt nicht, ob das Call dann von der Ferrari-Pitwall kam oder von ihm, aber so oder so, das war der perfekte Call, und hat dadurch dann auch schon wieder Plätze gewonnen und gut, kam dann nicht an Alex Albon vorbei, das ist halt ein bisschen ärgerlich, dass du im Ferrari dann hinter einem Williams hängst. Aber der hatte halt auf der Geraden einfach zu viel Speed und dann wird Überholen in Spa schwierig. Hat noch ein bisschen Wiedergutmachung betrieben am Sonntag, aber ist natürlich insgesamt nicht das Wochenende, was er wollte, glaube ich.
Ja, denke ich auch. Und ja, gehen wir direkt weiter mit den Teams und landen hier bei Red Bull. Wo man natürlich sagen muss, Max Verstappen, Sprint-Sieg, sehr, sehr stark.
Ja.
Habe ich so nicht erwartet von ihm, ehrlich gesagt. Habe die McLaren auch da schon eigentlich vorne geschätzt. Aber also wirklich da muss ich meinen Hut vorziehen. Auch Platz 4 im Rennen ist dann auch eine gute Leistung, definitiv. Weil ja, Red Bull ist nun mal wirklich nicht das Top-Team dieses Jahr. Und von daher muss man halt wieder sagen, es ist fast wie immer. Also Max holt mehr raus aus dem Auto, als möglich ist. Und der Teamkollege vielleicht das, was möglich ist, oder eben weniger. Denn Yuki Tsunoda, muss ich gerade mal schauen, im Sprint 11. keine Punkte geholt, im Rennen auch nicht, mit Platz 13. Und ja, Laurent Mekies hatte sich am Ende noch schützend vor Yuki gestellt, von wegen, dass er eine schlechte Strategie hatte und auch ein Teamfehler war. Muss man natürlich auch nochmal anmerken. Ja, aber trotzdem, es ist ja die eigentlich der Alltag von Yuki Tsunoda, ne?
Ja, wobei ich hier aber sagen muss, an dem Wochenende, er war Siebter im Qualifying. So.
Stimmt.
Also, ja. Muss man
hervorheben, definitiv.
Genau. Also
das
da
war eine gute Leistung.
Da muss ich sagen, da würde ich auch Lauren Mackies zustimmen, weil, und wenn die Strategie nicht gewesen wäre, wäre Yuki wirklich auch in den Punkten gewesen. Yuki war ja wirklich einer von denen, die, also es gab ja Hamilton und ich glaube noch einer der Sauber und ich glaube noch ein drittes Auto sind ja wirklich relativ, also waren die ersten, die sind alle in einer Runde rein. Dann haben alle gemerkt, okay, das funktioniert. Dann ist der Großteil des Feldes rein und dann gab es ja ein paar, die wirklich zwei Runden, nachdem es funktioniert hat, erst rein sind, weil man nicht doppelt stacken konnte. Zum Beispiel bei McLaren, weil nicht Oscar und Lando gleichzeitig rein durften. Und weil Yuki zu dem Zeitpunkt nicht weit hinter Max war, musste er auch warten. Das heißt, da war es jetzt gerade mal schlecht für ihn, dass er so nah an Max tatsächlich mal im Rennen war. Von daher, er wäre bestimmt in den Punkten gelandet, gerade wenn man gesehen hat, wie wenig Überholmanöver es gab im Rennen. Ja, und siebter im Qualifying, also würde ich wirklich sehr hervorheben, auch nur, wenn ich jetzt mal auf die Zeiten gucke, am Ende knapp 4 Zehntel hinter Max und das auf der längsten Strecke.
Das also, stimmt, das ist für Yuki eigentlich wirklich mit seine beste Qualifying-Leistung in dieser Saison.
Ja, also 4 Zehntel in Spa sind 2,5 Zehntel auf einer Strecke wie Österreich, so als Vergleich, oder 2 Zehntel vielleicht eher sogar nur. Also das ist so nah an Max Verstappen im gleichen Auto, das ist stark. Deswegen eigentlich positives Wochenende, dann im Rennen leider falsche Strategie. Und ja, Max, stimme ich dir zu, im Sprint, klar, Red Bull hatte alles auf eine Karte gesetzt, ja, den Rear Wing quasi so klein und dünn einstellen, wie es nur geht, damit dieses Überholmanöver am Start möglich ist und dann verteidigen. Max hat ja noch so ganz locker gesagt, ja, ich muss ihn ja nur überholen und dann 15 Qualifying Laps raushauen. Ja, aber muss man halt auch erstmal bringen, ne? So, gerade wenn man im Rennen gesehen hat, wie das dann bei Lando aussah, als er pushen musste. Also, ja, hat Max weltmeisterlich gemacht, hat jetzt 12 Siege im Sprint. Der nächste in der Liste hat 2. Das muss man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen.
Das ist heftig.
Ja. Keiner hat mehr als 2 Sprintsiege, außer Max Verstappen, und der hat 12. Das ist auch eine sehr wilde Statistik. Einer, ich glaube 2 Sprintsiege, Lando war auf jeden Fall dabei und auf jeden Fall auch Bottas. Aber auf jeden Fall wild. Gut, im Rennen hing er dann hinter Charles Leclerc, da war dann kein Vorbeikommen. Das wird ihn sicherlich geärgert haben ein bisschen. Aber an sich würde ich sagen, von ihm persönlich ein ganz gutes Wochenende. Mehr war halt nicht drin im Red Bull.
Ja, jetzt kommen wir zu Mercedes. Ja, so ein bisschen gefühlt das Sorgenkind geworden. Zumindest am Sonntag oder im Qualifying und Rennen lief es dann für George Russell ein bisschen besser mit Platz 6 im Qualifying und Platz 5 im Rennen. Im Sprint gab es für das Team keine Punkte. Ja, Kimi Antonelli aktuell auch eher blass, ne? Also ja, vielleicht ein bisschen zu viel Hype gewesen, aber so einen kleinen Durchhänger, finde ich, kann man einem Rookie immer zugestehen. Aber aktuell ja so ein bisschen die Abwärtstendenz hier bei Mercedes und ich finde immer noch nach wie vor, Russell holt noch ordentlich was raus, also Platz 5 ist schon ein ordentliches Ergebnis, aber ich habe nicht so das Gefühl trotzdem, dass Mercedes mit dem Wochenende dann zufrieden ist. Na, nee. Also, ja, und jetzt hat man ja auch das Fahrerline-Up für 2026 sicher, wenn Max nicht zu haben ist. Ne? Also von daher muss man mit den beiden jetzt auch durchziehen. Ja, bin sehr, sehr gespannt, auch gerade mit Antonelli, was da noch kommt in Zukunft. Ne? Aber ja, wie gesagt, also einem Rookie, da will ich jetzt nicht zu sehr drauf eindreschen. Das ist ihm durchaus auch mal gestattet.
Ja, ich denke auch, ich glaube, die Sommerpause kommt ihm jetzt wahrscheinlich bald ganz gelegen. Nach Ungarn gehen wir ja in, ich glaube, 4 Wochen oder müssen, glaube ich, 4 Wochen sein. Sommerpause, ja, ich glaube, das ist ganz gut. Da kann man nochmal so ein bisschen resetten, dann wieder neu angreifen nach der Pause. Ja, das Wochenende war nix für ihn tatsächlich. Also da lief echt gar nichts zusammen in keiner der Sessions. Wie gesagt, mal gucken, wie es jetzt in Ungarn aussieht und danach in die Sommerpause gehen. Die erste Saisonhälfte sacken lassen, wieder angreifen, weil overall, finde ich, fährt er immer noch eine relativ gute Saison bisher. Ja. Gerade aber halt, wie du sagtest, leider mit einer kleinen Abwärtstendenz.
Ja, und kommen wir zum letzten Team der Top 5 Teams im Rennen. Und zwar, ich finde, einer, der ja viel zu unerwähnt blieb am Wochenende, zumindest kam es mir so vor, denn mit Platz 6 im Williams, Alex Albon. Williams meldet sich mit einer starken Leistung, zumindest in Person von Alex Albon, zurück. Mhm. Und muss ich sagen, hätte ich so jetzt auch nicht unbedingt erwartet. Auch Qualifying schon Platz 5, sehr stark von Alex Albon. Sein Teamkollege hingegen Platz 15 im Qualifying und im Rennen dann Platz 18. Also bei Sainz lief nicht besonders viel.
Gut, der ist aber im Sprint in die Punkte gefahren, immerhin. Der ist Sechster im
Sprint. Der ist Sechster geworden, sehe ich gerade. Okay, genau. Dann nehme ich das zurück. Ja, vom Sprint, muss ich dazu sagen, habe ich wirklich Samstag gar nichts mitbekommen. deswegen ist das alles so ein bisschen unterm Radar, weil es da ja auch noch die ein oder andere positive Erwähnung später geben wird, ne, die natürlich nicht unerwähnt bleiben soll. Ja, aber gut, dann Sainz wenigstens im Sprint überzeugt, aber ja, Qualifying und Rennen dann für ihn leider eher unglücklich gelaufen, aber Alex Albon habe ich nur Lob für über aufgrund des Qualifyings und des Rennens für mich ja mit die positive Überraschung.
Ja, doch, auf jeden Fall. Kann ich gar nichts hinzufügen, so groß, ne? Deswegen, Alex Albon wirklich stark, hatte mich im Qualifying auch ein bisschen überrascht, dass er das Ding dann wirklich auf die 5 gestellt hat, plötzlich. Aber ist ja auch so eine Sache, das hat er ja immer mal wieder diese Saison gezeigt, ne? Dass er dann doch hier und da doch mal gut Punkte abstaubt. Mhm. Von daher, wieder mal ein sehr positives Rennen für ihn. Und für Williams an sich auch gutes Wochenende, würde ich sagen, damit. Von Carlos Punkte im Sprint, von Alex Punkte im Rennen, sind aktuell auf Position 5 bei den Teams. So, wenn man jetzt sieht, dass davor die Top 4 sind und auf 4 ist gerade Red Bull, die haben über 100 Punkte Vorsprung vor Williams, das ist jetzt, glaube ich, nicht realistisch. Aber ja, sie haben jetzt 70 Punkte, das nächste Team hat 43, also da schon auch ein ganz gutes Polster aufgebaut. Ja. Läuft bei denen, glaube ich, ganz gut so bisher diese Saison. 5. Platz hätte Williams, glaube ich, vor der Saison unterschrieben.
Denke ich auch, auf jeden Fall. Und jetzt so ein bisschen die Talfahrt überstanden. Von daher kann man positiv nach vorne blicken. Und ja, wir sind durch mit den Top 5. Und im nächsten Kapitel gibt es dann die Bottom 5. Bis gleich.
Okay.
Kapitel 2 der heutigen Folge von Spa-Francorchamps 2025 und wir gehen jetzt wieder rein und ja, wir sind immer noch in den Punkterängen, also wie auch in der Vergangenheit extrem viele Teams in den Punkterängen vertreten und jetzt geht's hier um die Racing Bulls und wir reden mal wieder über Liam Lawson mit Platz 8. Wie ich finde, wieder eine Leistung, die man wirklich loben muss im Qualifying. Beide stark, Hadja auf 8, Lawson auf 9. Im Rennen hat dann Lawson wirklich eine sehr, sehr konstante Leistung gezeigt. Man hat die richtige Strategie gehabt, aber dennoch einen Racing Bull dann auf Platz 8 zu halten, ist eine sehr, sehr starke Leistung. Und dennoch war es für Hadja kein geschenktes Wochenende, denn er hat ja immerhin einen Punkt im Sprint mitgenommen.
Genau.
Also
ja.
So gesehen, finde ich, können die Racing Bulls durchaus zufrieden damit sein. Ne? Also.
Ja, das ich denke auch. Die haben Punkte mitgenommen. Ist ja jetzt von den großen Teams niemand ausgeschieden. Ist an sich auch niemand ausgeschieden im Rennen, ne?
Tatsächlich.
Auch nicht immer.
Naja, gut, so lange wie man gewartet hat,
ja, gut,
konnte
klar.
Ja nichts mehr passieren. Nein.
Ja, also ich denke auch, ne, Hadja, der hat sich das Rennen, glaube ich, ein bisschen anders vorgestellt, aber der hatte ja dann auch nicht gerade von der Strategie profitiert, glaube ich, weil Liam Lawson vor ihm war und dann halt quasi in der richtigen Runde reinkommen konnte und er noch länger warten musste. Dann lief da nicht viel. Ich glaube, er hat dann auch unter den schon trockenen Bedingungen relativ früh schon seinen zweiten Stop gemacht. Keine Ahnung. Ich glaube, da hat man dann irgendwann einfach gedacht, wir fahren jetzt noch mit, um irgendwie ein bisschen was auszuprobieren, ein bisschen was zu testen, um irgendwie da noch irgendwie Informationen rauszubekommen aus dem Rennen. Aber ja, also ich meine, Hadja fährt ja bis jetzt auch eine ganz gute Saison, da mache ich mir eigentlich auch wenig Sorgen. Und Racing Bulls nehmen Punkte mit aus dem Wochenende, das ist, glaube ich, das Wichtigste. Liam Lawson gerade so ein bisschen im Aufwind, würde ich sagen.
Ja, muss man sagen, ne? Also viel Kritik eingesteckt dieses Jahr und aktuell immer mal mit einigen Lichtblicken, auch öfters mal punkten. Also ich glaube, da ist man auch zufrieden mit seiner Entwicklung. Und ich denke, so wie es jetzt aussieht, wird das eine ruhige City-Season für ihn, weil steigende Tendenz, gute Leistung zuletzt. Und das muss man definitiv anerkennen. Und
ja,
gehen wir mal im Klassement weiter und sprechen hier jetzt auch über einen, wo ich mich auch persönlich sehr freue. Nämlich wieder zwei sehr, sehr wichtige Punkte im Rennen geholt und knapp an den Punkten vorbei im Sprint mit Platz 9, nämlich Gabriel Bortoleto. Die zweiten Punkte dieses Jahr und dieses Mal ohne, dass sein Teamkollege auch Punkte geholt hat. Und ja, irgendwie war er so der Lichtblick am Wochenende bei Sauber. Und muss ich wirklich sagen, auch eine stark steigende Tendenz bei ihm. Auch teilweise auch selbst Forderungen am Boxenfunk. Ich erinnere an eine Szene im Rennen, wo Hülkenberg vor ihm war, aber an seinen Vordermann nicht rankam, wo Bortoleto gefordert hat, dass man doch die Positionen tauschen soll und erstmal probiert, hat man dann eben auch gemacht. Ne? Hm. Also auch sein Wort hat dort Gewicht im Team, auch ein Hülkenberg keine Anstalten gemacht, ne? Also wirklich im Teamgedanken drin gewesen, also muss man wirklich sagen, also diese Entwicklung bei Sauber hätte ich so nicht erwartet und wie ich auch sagen muss, stand jetzt mit zwei starken Fahrern.
Ja, tatsächlich. Also bei Bortoleto, finde ich, sieht man auch echt eine schöne Lern- und Aufwärtskurve, was die Leistung angeht, über die Saison jetzt schon. Und das ist ja eigentlich genau das, was man von so einem Fahrer will. Ne? Es ist ja klar, manche Fahrer brauchen halt einen Moment, um erstmal um alles reinzukommen. Mhm. Ich sage jetzt mal an Isaac Hadjar und Kimi Antonelli, die sind direkt durchgestartet. Ne? Bei Hadjar vielleicht das erste Rennen ein bisschen ausklammern, aber ja, aber die waren ja direkt up to speed, sag ich mal, haben Fettpunkte geholt, hängen jetzt beide so ein bisschen durch, sag ich mal. Also bei Antonelli haben wir eben schon drüber gesprochen, auch ein Hadjar holt jetzt ein bisschen weniger Punkte so in den letzten Rennen als am Anfang noch. Und Bortoleto, der hat jetzt so seine Erfahrungen gesammelt, ist jetzt so gesettelt, ist drin, hat, wie du auch schon angemerkt hast, auch Forderungen ans Team gestellt, also so ein bisschen auch, ja, ein bisschen Confidence jetzt gewonnen. Und ich glaube auch, bei Sauber ist die Stimmung gerade einfach richtig gut, ne? Also nach dem Hulk-Podium und an sich, also die beiden, auch wenn man so Interviews sieht, die kommen gut miteinander klar. Ist immer so diese Dynamik, dass Hülkenberg so alt ist und Bortoleto so jung und da waren die aber auch ja Witze drüber und so. Also ich glaube, die sind tatsächlich auch abseits der Strecke ganz gut befreundet. Und ja, bei Sauber ein bisschen Aufwärtstrend, bei Bortoleto auf jeden Fall. Mhm. Hülkenberg hatte jetzt nicht so ein gutes Wochenende, aber es sei ihm verziehen.
Muss ich aber tatsächlich sagen, dass meiner Meinung nach auch Punkte drin gewesen wären, da ich den zweiten Stopp im Rennen nicht so ganz bei ihm verstanden habe. Ich vermute mal, dass die Reifen mehr Abnutzung hatten und man deswegen noch einen Stopp reinmachen musste und dann versucht hat, vielleicht können wir ja noch ein bisschen aufholen. Das hat nicht geklappt, wobei man natürlich sagen muss, von den Zeiten her am Ende war er ja auch mit dem DRS-Zug von Pierre Gasly, der Zehnter wurde. Na, also
ja, stimmt.
War schon relativ knapp das Ganze, aber ja, ist halt blöd gelaufen mit dem zweiten Stopp, der wahrscheinlich dann nötig war und man ihn nicht umgehen konnte. Na, aber so war Hülkenberg im Rennen grundsätzlich auch nicht schlecht unterwegs, hat aber hier nicht für Punkte gereicht. Und ja, kann Bortoleto sich jetzt mal den Applaus abholen. Sehr, sehr schön für das Team und ich glaube, da wird Hülkenberg jetzt auch nicht böse drum sein.
Ja, denke ich auch. Ich glaube, der feiert immer noch sein Podium.
Der baut Kimi den Lego. Räikkönen hätte der drei Wochen durchgefressen.
Ja, das stimmt. Ja, vielleicht baut er ja seinen Pokal mit seiner Tochter auf und wieder ab und so. Der war ja der Lego-Pokal.
Ja, nee, aber so sehr gelungen alles für Sauber. Und schaue ich mal weiter im Klassement. Und kommt immer noch nicht zu dem Team, über das ich gerne sprechen möchte. Aber jetzt sind wir erstmal bei Alpine, die auch noch einen Punkt abgegriffen haben im Rennen mit Pierre Gasly. Schaue ich mal gerade nicht, dass die auch noch im Sprint welche hatten. Nein.
Dass Gasly ja nicht, da konnte Gasly nicht starten, was sehr ärgerlich war, weil er im Sprint-Qualifying es auf die 8 gebracht hatte. Also quasi in einem Punkterang gestartet musste dann aber das Auto quasi bevor er gestartet ist, hatten sie schon ein Problem festgestellt. Ich glaube, der ist dann sogar irgendwie noch ein paar Runden hinter dem Feld hergefahren oder so, damit die das quasi haben die das dann wie eine Practice-Session genutzt. Also sie haben ihn dann noch auf die Strecke bekommen, aber ich glaube, das war dann mit 2 Runden Verzögerung so. Also er war am Ende auch nicht klassifiziert, weil er zu weit hinterm Feld war. Aber das ist, also Sprint war für ihn natürlich sehr ärgerlich, dass er da nicht mit starten konnte. Immerhin hat er dann noch einen Punkt aus dem Rennen mitgenommen, weil er hatte eigentlich ja für Alpin-Verhältnisse, würde ich sagen, ein ganz gutes Wochenende.
Ja, also ich finde, mit dem Alpin aktuell einen Punkt zu holen, dann gute Vorstellungen im Sprint-Qualifying, 13. im normalen Qualifying, das sind jetzt durchaus, ja, okay Ergebnisse. Ne?
Ja.
Deswegen, Gasly, finde ich, holt ja immer relativ viel aus dem Alpin raus. Von daher, ja, wichtig, dass er den Punkt mitnimmt. Ich glaube, das ist so ein kleines Trostpflaster für Alpin. Ne? Und ja, was sagen wir zu Franco Colapinto?
Ja, da hat sich nichts hervorgetan irgendwie dieses Wochenende.
Ja, also ich bin gespannt, was der Alpin bei Alpine noch passiert. Gut, Ungarn wird da an den Start gehen. Könnte ich mir vorstellen, dass es dann in der City Season vielleicht einen Wechsel gibt oder eine neue Fristsetzung für Colapinto. Man kann sehr gespannt sein, aber ich denke, das ist ein Thema dann, ja, vielleicht mal für eine Analyse zur Pause oder so, ne, wie er sich dann insgesamt geschlagen hat. Ungarn hat er ja noch vor sich. Und gehen wir jetzt weiter im Klassement und endlich sind wir dort angelangt, wo ich mich ein bisschen drauf freue. Auch wenn man sagen muss, natürlich erstmal, im Rennen hat Haas keine Punkte geholt mit Platz 11 für Oli Berman und Platz 15 für Esteban Ocon. Aber dennoch, finde ich, muss man das Wochenende doch positiv hervorheben, denn Platz 5 und Platz 7 im Sprint, 6 Punkte im Kampf in der Konstrukteurswertung, gerade ein Platz 5 von Ocon, saustark, finde ich wirklich beachtliche Leistung. Auch Berman dann Punkte geholt im Sprint. Also von daher, ja, den Sonntag klammern wir mal aus, aber trotzdem irgendwie ein durchaus gelungenes Wochenende für Haas.
Ja, Haas hätte quasi Samstagmittag einpacken können, eigentlich. So gesehen. Nee, das klingt jetzt natürlich auch ein bisschen gemein. Aber ja, die haben alles im Sprint rausgeholt. Wer hätte es gedacht? Da mit einem sehr, sehr Low-Downforce-Setup gefahren. Hat funktioniert, hat gepasst. Für den Sonntag haben dann alle Teams das Auto ja nochmal umgebaut. Das ist ja jetzt auch erlaubt zwischen Sprint und Rennen. Nur zwischen Quali und Rennen darf man es nicht. Also zwischen der Qualifikation und dem Rennen. Deswegen wurde das dann nochmal umgebaut, weil ja auch Regen erwartet war und da ein Low-Downforce-Setup nicht so gut kommt. Ja, trotz allem Oli Berman knapp an Punkten vorbei im Rennen. Trotzdem noch ein gutes Rennen gefahren, würde ich sagen. Aber ja, Sprint war das Highlight für Haas. Und ja, Strategie aufgegangen. Beide Fahrer haben performt. Von daher kann man das ja dann immer noch als erfolgreiches Wochenende irgendwie verbuchen, würde ich sagen.
Zumal die 6 Punkte auch wichtig sind in der Konstrukteurswertung. Denn jetzt ist man einen Punkt an Aston Martin dran, zu denen wir jetzt gleich kommen. Aston mit 36 Punkten in der Konstrukteurswertung, Haas mit 35. Und Aston ist ja auch das letzte Team, was wir behandeln. Und hatten die nicht sogar ein Update gebracht für das Wochenende? Das ist mal vollkommen in die Hose gegangen.
Ja, also es sah ja erst noch im Sprint-Qualifying, glaube ich. Da sah es ja erstmal in den ersten Sessions noch ganz gut aus, ne? Und also die sind ja, die hatten, glaube ich, so ganz gute Platzierungen, ne? In SQ1 noch. Mhm. Also. Und dann in SQ2 waren sie dann 14. und 15. was dann natürlich die Startplätze werden. Und da Alonso hat da was Interessantes gesagt. Er hat dann im Interview, hatte er nämlich gesagt, dass es sehr schnell quasi sind die up to speed auf einer Strecke so. Also deswegen sind die meistens in diesen ersten Qualifying-Sessions ganz gut. Und da denkt man so, oh, Aston Martin, vielleicht schaffen die es sogar mal in Q3 oder so. Und dann sagt er aber, während alle anderen dann noch so kleine Fortschritte machen und bei mehr Grip auf der Strecke schneller werden, passiert bei denen halt einfach nicht mehr viel. Das ist dann natürlich blöd. So scheidest du zwar am Anfang nicht aus, aber kommst halt auch nicht weit. Weil wenn ich jetzt auch auf die Zeiten gucke, waren beide dann in SQ2 auch langsamer als in SQ1.
Okay,
Während, das ist heftig, ja. Ja, also nicht viel, ne? Bei Alonso waren die Zeiten fast identisch. Stroll ist ein Zehntel dann langsamer gewesen als seine SQ1-Zeit. Aber ja, das beschreibt wieder ganz gut, was Alonso meint, weil alle anderen Fahrer holen halt immer noch mal ein bisschen mehr raus dann. Also fast alle Fahrer, wenn ich mir hier die Zeiten angucke, werden halt schneller. Also jetzt mal als Beispiel in Esteban Ocon, 1,42,8, dann 1,41,8 und dann 1,41,5. Das ist so eine Progression, die man hat. Ein Bearman, 1,43,0, 1,42,0, 1,41,8. Ja. Also der hat quasi von SQ1 bis zu SQ3 1,2 Sekunden sich verbessert. Während ja ein Stroll oder ein Alonso, wo andere schon in SQ2 eine Sekunde schneller als in SQ3 sind, machen die halt ein Zehntel, gehen die nach hinten so. Komisch auch, woran das liegt. Das verbaut dann auch viel fürs Rennen. Und an sich ging da bei Haas ja auch nicht viel dieses Wochenende.
Bei Aston.
Ja, genau, richtig, ja.
Ja, aber interessant, richtig. Das werde ich definitiv in Ungarn mal beobachten, ob man da das Problem dann angeht oder sich verbessern kann oder ob die Zeiten dann im Vergleich zu den anderen Teams sich nicht verbessern werden. Und ja, demnach für Aston leider sehr geschenktes Wochenende, wo man mit 0 Punkten rausgeht. Und ja, in der Statistik schlägt Stroll Alonso im Sprint und im Rennen. Das mal kurz angemerkt. Da hat er gar nicht so schlechte Stats dieses Jahr. Ne? Aber ja, gut. Ja, sind wir durch mit unserer kleinen sportlichen Analyse. Wir haben ja wieder einen, ja, direkt am kommenden Wochenende Ungarn. Den Doubleheader. Und danach geht's erstmal in eine längere Pause. Was danach folgt, da kommen wir in der nächsten Folge zu. Aber es geht jetzt noch in die Awards natürlich auch für Spa. Und ich glaube, das könnte durchaus interessant werden. Bin ich sehr gespannt, was du gewählt hast. Und gib dir auch den Vortritt für den Platin Award. Wo ich auch tatsächlich ein bisschen noch überlegen muss. Ich habe aber einen Call.
Ja, also ich habe auch eben schon so ein bisschen überlegt, gebe ihn aber Oscar Piastri. Ist ein bisschen vielleicht langweilig, aber er hat performt. Er hat da bis auf den Start vom Sprintrennen, aber gegen Max Verstappen auch schwierig und auch mit dem Low Downforce Setup vom Red Bull war da am Anfang nicht so leicht zu verteidigen gegen und dann konnte man auf der Geraden da auch nicht gut überholen im Sprint dann. Im Rennen hat er keine Fehler gemacht, hat das Ding nach Hause gefahren. Deswegen ist es für mich Oscar Piastri dieses Wochenende.
Ich habe zwei Überlegungen tatsächlich, eigentlich sogar drei. Ich kann die ja mal anstellen, was ich witzig fände, weil das doch vielleicht unerwartet kommt, aber ich finde, weil es eine starke Sprintleistung auch war, Max wäre ein Thema, finde ich, für mich tatsächlich, weil ich das im Sprint so nicht erwartet hat. Dann ein heißer Kandidat für mich Alex Albon.
Ja, hatte ich auch überlegt.
Weil ich finde, Platz 5 im Qualifying, Platz 6 im Rennen im Williams, gerade jetzt in der aktuellen Phase bei Williams, ist doch wirklich nochmal ein Statement gewesen. Und dritter Call wäre Gabriel Bortoleto, der so ein bisschen dieses Wochenende als der Top-Sauberfahrer hervorgeht. Hätte ich jetzt einen Würfel, würde ich würfeln. Ja. Ehrlich gesagt, ich habe jetzt hier allerdings keinen liegen. Deswegen nehme ich die goldene Mitte mit Alex Albon. Ja. Weil ich finde, Platz 6 aktuell im Williams ist sehr stark, im Qualifying sehr stark. Und von daher hat auch schon viele geholt dieses Jahr, aber
ja, fährt aber halt auch eine gute Saison, ne? Ja. Also, er ist, glaube ich, auch, hier muss ich jetzt immer gucken, er ist in der, also, wenn man jetzt mal die Top-Teams ausklammert, die ja deutlich schneller sind, also die Top-4-Teams als der Rest, dann ist er vom Best of the Rest, ist er halt der Beste. Also er ist Platz 8 in der WM, also vor dem zweiten Red Bull-Fahrer dann quasi noch, vor Yuki, hat 54 Punkte. Kimi Antonelli hat auch nur 63, also da ist er auch dran. Ja. Also Alex Albon bis jetzt sehr, sehr starke Saison.
Ja, deswegen, also wieder mal viel Lob für ihn, wie ich finde, auch zu Recht. Und ja, in diesem Sinne würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.
Ja, und zu Fluppen noch.
Ah ja, stimmt. Ich bin ja hier schon völlig. Ach Gott,
so,
die ganze Raderei am Sonntag hat mich verwirrt.
So leicht kommt mir Colapinto nicht davon. Weiß gut, der kriegt die von mir, wir konnten jetzt auch gar nicht so viel in der Analyse zu ihm sagen, weil er halt irgendwie das ganze Wochenende nur so ein bisschen hinterhergefahren ist. Mhm. Gemein gesagt jetzt, ja. Aber irgendwie hat er sich nicht hervorgetan und stand dann am Ende immer irgendwo unten im Klassement, muss man dann doch auch so ehrlich sagen. War jetzt für mich nicht so das Highlight. Und da die meisten anderen Fahrer und Teams quasi entweder im Sprint gut waren oder im Rennen, wüsste ich auch nicht, wem ich die Fluppe sonst geben soll. Ist für mich tatsächlich Colapinto dieses Wochenende.
Ich habe gerade noch so ein bisschen überlegt, bezüglich Antonelli auch.
Allerdings auch nicht kein gutes Wochenende, ne?
Zu meinen Worten eben passen, dass man das Rookie auch mal verzeiht. Ne? Mhm. Und ich würde tatsächlich mitgehen mit Colapinto, einfach auch so ein bisschen mit der Entwicklung, weil da eben auch gar nichts kommt, so im Ansatz, weißt du? Und Gasly ja auch wieder sehr, sehr klar, auch wirklich sehr, sehr klar geschlagen hat. Ich glaube, in einem Alpine ist das auch nochmal ein bisschen anders zu bewerten. Und ja, deswegen gehe ich da mit Colapinto mit.
Ja. Hat er sich für dieses Wochenende verdient, aber mal gucken, wie es in Ungarn läuft.
Ja. Ja, und jetzt kann ich mich verabschieden.
Jetzt haben wir's.
Wir hören uns dann direkt wieder zum Ungarn Grand Prix. Und in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Euer Manu.
Und euer Marc.
Viva la Podcast. Podcasten muss sich wieder lohnen.
Wir bieten dir kostenloses Podcast-Hosting ohne Limitierungen.
Du kümmerst dich ums Podcasten.
Und wir kümmern uns um den Rest.
Und das Beste daran, du verdienst auch noch Geld. Ab dem ersten Hörer.
Der ersten Hörerin. Besuche uns auf kostenlos-hosten.de und informiere dich.
Teure Hostingkosten müssen nicht sein. kostenlos-hosten.de. Die Podcast. Re-Evolution.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.